Sascha, du hast das Buch Ballermann, das Buch geschrieben. Warum sagen Urlauber, dass sie zum Ballermann fahren und dabei Ferien in einer Stadt auf Mallorca machen?
Ballermann ist, und das hat eigentlich meine Forschung auch bestätigt, zu einem Synonym von Erlebnisurlaub geworden.
Erlebnisurlaub, wie definierst du das dann?
Erlebnisse, und das zeichnet eigentlich alle Erlebnisse aus, sind eine Form der Auszeit vom Alltag. Also Erlebnisse zeichnen sich auch in der Psychologie dadurch aus, dass wir für einen kurzen Moment unsere Sorgen vergessen, unsere ganz alltägliche Sorgen, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen in der Beziehung, aber auch eben die existenziellen Sorgen, also Krankheit, Tod, so die großen anthropologischen Kränkungen.
Jetzt, der Ballermann ist ja ein abstrakter Begriff eigentlich, jetzt populärwissenschaftlich betrachtet. Wo ist der Ballermann?
Beim Ballermann herrscht oft ein Missverständnis. Eigentlich sagt man ja, wir fahren zum Ballermann und meint damit, wir fahren nach Mallorca, genauer an so eine kleine Strecke, die sich um den Balneario 6, das ist so eine Strandbude, entwickelt hat. Und der erstreckt sich eigentlich über zwei Straßen plus zwei Diskotheken und die Bierstraße, die Schinkenstraße, den Megapark. Und man sagt eigentlich, wenn man zum Ballermann fährt, man meint dieses. Jetzt ist es natürlich so, dass diese spezielle Form des Erlebnisurlaubs und das hat sich sozusagen in meiner Forschung gezeigt, dieses Phänomen hat sich von diesem geografischen Ort, der auch sehr entscheidend war, also mit Sonne, Sand und Meer, das sind sehr wichtige Faktoren, konnte sich davon lösen und jetzt finden mit einem Mal Ballermann-Partys in Bulgarien statt, Ballermann-Partys in Ungarn oder eben sogar Ballermann-Partys in Oberhausen.
Du sagst in deinem Buch auch, Ballermann sei eine Marke. Wo befindet sich denn eigentlich Ballermann?
Ballermann, und das ist, also für mich war das auch neu. Ich wusste, es gibt den Ballermann, ich bin dorthin gefahren, habe mir das angeguckt, bin nach Deutschland gekommen und stieß darauf, dass Ballermann eine eigene eingetragene Marke sei. Und dachte, ich erkundige mich mal einfach, damit ich die Rechte abklären kann. Und die Markeninhaber ist die Firma Engelhardt. Ich sprach dann mit Herrn Engelhardt. Und Engelhardt wies mich darauf hin, dass Ballermann eine Marke sei und maßgeblich durch seine Markenpflege aufgebaut wurde. Ich habe natürlich gedacht, naja, behaupten kann man viel. Und habe dann Zeitschriften gesichtet. Und man sprach tatsächlich bis Anfang der 90er überhaupt nicht vom Ballermann. Erst ab dem Moment, ab dem die Firma Engelhardt den Ballermann eingetragen hat, das war damals die Bezeichnung für die Strandbude Nummer 6, tauchte so langsam der Ballermann in den Medien auf und den Durchbruch erhielt diese Bezeichnung eigentlich mit der Komödie von Tom Gerhardt mit Ballermann 6.
Seit wann gibt es denn eigentlich den Ballermann? Also wenn du sagst, Anfang der 90er war er noch gar nicht im Munde, dann gab es diese Marketingstrategie Mitte 90er oder welches Jahr?
Genau, wenn wir wirklich vom Ballermann sprechen, gibt es den etwa so ab Mitte der 90er, wobei dieses Phänomen zurückreicht. Da ist zum Beispiel eines sehr wichtig, der deutsche Schlager geriet in die Krise. Gleichzeitig gab es ein Bedürfnis nach Schlager, deutsche Urlauber flogen jetzt mit Pauschalangeboten zu Reisezielen, die leicht erreichbar waren, die relativ günstig waren und hatten dort natürlich auch ein Stück weit das Bedürfnis nach heimischer Kultur oder was auch immer. Und Schnitzel, Pommes, Jürgen Treves, all dieses. Und dort hat sich diese Art von Kultur erhalten. Es war so eine Art Reservat an 70er-Jahre-Kultur.
Du hast Forschung auf Mallorca betrieben. Du warst 5-mal dort. Wie hast du das denn aufgezogen, dein Forschungsdesign?
Ich war mehrfach dort und habe sozusagen sehr oft teilnehmende Beobachtungen gemacht. Es war wirklich so, dass ich ein ganz anderes Bild von Mallorca hatte und anfangs auch dachte, naja, es ist vielleicht ein bisschen komisch, dahin zu gehen und sich irgendwie als Soziologe oder wie auch immer zu enttarnen. Tatsächlich war es aber so, ich bin irgendwie zu einer Feiergruppe hingegangen, habe gefragt, darf ich mal eine Frage stellen? Ich forschte darüber, dann fanden die das schon wieder so witzig, dass sie nicht nur gerne Informationen gaben, sondern sich in den unglaublichsten Positionen fotografieren ließen.
Unglaublichste Position, ist das vielleicht auch das, wo die Diskrepanz beim Ballermann besteht zwischen dem medialen Auftritt? Ich habe da jetzt große Bilder im Blick, wilde Partys ausgelassen, sehr exzessiv. Ist das wirklich so oder sind das einfach nur kleine Ausschnitte, die transportiert wurden und vielleicht auch missverstanden worden sind?
Naja, es findet dort schon immer Party statt. Meine Erfahrung ist, dass die Party dort immer sehr, sehr fröhlich abläuft. Also es ist, in den vielen Jahren ist mir eigentlich noch nie jemand begegnet, der in irgendeiner Form aggressiv war, was ich eigentlich erwartet hatte, weil auf jedem Weinfest hier bin ich es auch gewohnt, dass irgendwann mal die Stimmung ins Aggressive umschwenkt. Vielleicht ist es ein bisschen generalisiert, aber ich habe das wirklich oft so beobachtet. Dort ist es eher so, dass die Leute irgendwie eine gute Laune haben, irgendwie eine gute Zeit verbringen wollen. Was dort stattfindet, ist eigentlich permanent eine Art Verbrüderung, eine Art neuer Gemeinschaft. Und das ist sozusagen auch, wenn man den Putzeimer mit den Röhrchen nimmt, das ist sozusagen metonymisch dieses Gefäß, mit dem Gemeinschaft am Ballermann inszeniert wird. Was wohl ein bisschen schade ist, dass diese wirklich relativ lustige Stimmung oft durch Medienberichte irgendwie diskreditiert wurde, dass irgendwie Bierleichen gezeigt werden, dass auch Leute wirklich gescriptet werden, sich daneben zu benehmen irgendwie und Leute in irgendwelchen Situationen arrangiert werden. Das ist eigentlich nicht so und das ärgert eigentlich auch die Leute, die dort am Ballermann arbeiten.
Wie sieht denn dann ein typischer Abend auf dem Ballermann aus? Also du hast gesagt, ja, fröhlich, ausgelassen, die Menschen machen Urlaub.
Nun, es gibt ja diese Definition des Ballermanns als Karneval vom ganzen Jahr. Und Karneval zeichnet sich dadurch aus, dass andere Gesetze, andere Normen herrschen. Und was am Ballermann stattfindet, es herrscht eine andere Tageseinteilung, findet statt. Spätestens nach dem ersten Tag beginnt man irgendwie um 11 Uhr zu feiern. Um 3 Uhr ist dann der Höhepunkt, wenn man eigentlich schon nicht mehr kann, dann treten die Showgrößen auf. Dann feiert man durch bis um 5, 6 Uhr, fällt dann ins Bett, verschläft irgendwie das Frühstück, torkelt dann irgendwie an den Strand, schläft den Rausch am Strand aus, glüht dort schon wieder vor und spätestens nach 3 Tagen hat man einen völlig anderen Tagesrhythmus.
Da muss man sich ja auch richtig trainieren, oder? Ich stelle mir das auch anstrengend vor.
Ob man trainieren muss, weiß ich nicht. Was man aber muss, ist sich wieder abtrainieren. Man hat dann so eine Art Ballermann-Jetlag, wenn man wieder nach Hause kommt und braucht sicherlich einige Tage, bis man wieder den 9-to-5-Job erfüllen kann.
Wer geht denn zum Ballermann hin oder wer geht auch nicht hin?
Für mich die spannende Frage als Soziologe ist vielleicht sogar eher, wer nicht hingeht. Es wird ja sehr, sehr abschätzig auch über den Ballermann gesprochen. Es wird davon ausgegangen, dass irgendwie ein Partyproletariat dorthin geht. Und diejenigen, die sich natürlich davon absetzen wollen, sind die Kulturbourgeois. Und wir erleben nun, und das zieht sich eigentlich durch die Tourismuskritik von Adorno bis Enzensberger hindurch, dass das Kulturbürgertum sich von den niederen Schichten abzusetzen versucht und es dadurch tut, indem sie jetzt auf Teufel komm raus in jedem Land und Leute kennenlernen wollen, ohne zu fragen, ob die Leute überhaupt kennengelernt werden wollten, und gucken sich überall den ältesten Baum an und irgendeine komische Klippe, die es wohl an jeder Küste gibt. So sieht der typische Kulturbourgeois aus. Demgegenüber sind nun irgendwie diese Partyleute, die sind eher jung. Es sind eher Singles, wobei in den Abendstunden flanieren auch relativ viele im gesetzteren Alter. Und aber gegen Nacht natürlich sind es hauptsächlich, von 16, 17 bis Ende 20. Das ist so die Hauptzielgruppe.
Und Geschlechter durchmischt oder gibt es da was Dominantes?
Die Geschlechter sind eigentlich durchmischt. Es wundert mich oder gar nicht, es hat mich auch wirklich erstaunt, dass auch Frauen in Feiergruppen, was man hier so als Junggesellenparty oder so kennt, dort irgendwie auftauchen und richtig mitfeiern. Also es ist kein reiner viriler Männlichkeitskult, sondern es ist irgendwie eine durchmischte Veranstaltung.
Grundsätzlich wird ja vom Ballermann ausgegangen, dass da nur deutsche Party machen. Ist das denn wirklich so? Oder gibt es mittlerweile auch andere Menschen aus anderen Ländern, die davon angezogen werden?
Ursprünglich war es so, dass Ballermann in El Arenal auch Engländer, die ja auch für eine ausschweifende Partykultur bekannt sind, gewohnt haben. Die sind aber jetzt nach Magaluf gezogen. Das ist ein Stück weiter landeinwärts. Am Ballermann sind jetzt hauptsächlich Deutsche, Holländer, Schweizer, Österreicher, also eher so die deutschsprachigen. Und das schlägt sich zum Beispiel auch in den Liedern nieder. Viele der Lieder sind einfach auf Deutsch und zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach darauf angelegt sind, mitzusingen. Und dieses Singen wiederum steht genau in diesem Dienst, diese Partygemeinschaft herzustellen.
Wie ist das denn? Kaufen dann die Leute auch ihre Ballermann-Hits, wenn sie wieder nach Hause fahren, als Mitbringsel?
Gut, es gibt dort die Ballermann-Hits. Was vielleicht viel spannender ist als Mitbringsel, was man oft entdeckt, sind, es gibt, was mich sehr verblüfft hat, solchen, nennen wir es mal religiösen Kitsch, was irgendwie mitgebracht wird, kleine Kettchen mit Heiligenbilder. Und daneben gibt es solche T-Shirts, Ballermann 2012, wir haben überlebt. Und dann sieht man die Leute irgendwie am Flughafen einchecken mit diesen T-Shirts und obendrauf ein Strohhut von irgendeiner Großdiskothek.
Okay, und wird diese Kleidung dann auch im Alltag getragen? Oder ist
Nein, ich glaube nicht, dass die im Alltag getragen wird. Es hat wohl ein bisschen für mich, vielleicht sagen wir mal romantisch verklärt, wenn man wirklich sagt, die Leute brechen für 7 Tage aus ihrem tristen Alltag, aus ihren bedrückenden Lebensverhältnissen aus, erleben sozusagen unter Sonne, Sand und Meer eine Art paradiesischen Zustand und nehmen dann für 6 Euro ein Badetuch mit, ist das so eine Art Souvenir, das sie immer wieder daran erinnert. Aber das ist sozusagen eine sehr melancholisch-romantische Vorstellung, der ich danach hänge.
Kann denn dann die Marke Ballermann gewährleisten, dass dann 7 Tage Party gewährleistet ist, also Partyerfolg, also dass man das Gefühl hat, man hat gut gefeiert? Weil das ist ja auch das Risiko eines Urlaubs. Man fährt hin, das Wetter ist schlecht, das Hotel ist schlecht, das Essen ist schlecht. Und man kommt frustriert zurück, frustrierter, als man vielleicht davor war. Steht dafür irgendwie diese Marke Ballermann?
Die Marke steht zum einen dafür, aber natürlich auch das ganze Areal dort auf Mallorca ist sehr durchstrukturiert, sehr durchorganisiert. Also man kann da eigentlich von einer Erlebnisindustrie sprechen, die wirklich es schafft, diese vermeintlich einzigartigen Erlebnisse wie am Fließband zu inszenieren. Es findet dort jeden Abend eine richtig gehende Liturgie statt, die beginnt, dass man mittags Freibier bekommt, um sozusagen in die richtige Stimmung zu kommen. Und dann wird, was ich sehr schön finde, um 10 oder um 11 wird im Megapark, gehen dann die Lichter aus, es werden Wunderkerzen angezündet und man singt You Never Walk Alone, was wir ja vom Fußball kennen, von Liverpool. Und so wird Gemeinschaft inszeniert. Und dieses Erleben von Gemeinschaft ist, sagen wir mal, dort wirklich planbar und wirklich gewährleistet.
Jetzt, jedes Jahr fahren Tausende von deutschen Touristen, Touristinnen zum Ballermann, kommen zurück, es kommen neue. Würdest du sagen, dass das irgendwas mit dem kollektiven Gedächtnis macht? Dieser gemeinsame Feierort, Erinnerungsort Ballermann?
Was der Ballermann sicherlich tut, er rekurriert auf das kollektive Gedächtnis. Also viele der Strukturen, viele der Rituale, die uns irgendwie vertraut sind, obwohl wir sie gar nicht mehr praktizieren, nehmen wir an die Kirche, nehmen wir an das Vereinsleben, viele der Dinge, die unmodern sind, die man heute eigentlich gar nicht mehr besucht, alle klagen über Mitgliederschwund, aber diese Rituale, die es dort gibt, werden auf dem Ballermann reinszeniert. Und so tauchen zum Beispiel christliche Pfadfinderlieder plötzlich wieder in einer, in einer ironisierten Form im Megapark auf und die ganzen Leute singen mit und halten da ein Stück weit tradierte Strukturen am, oder passen eigentlich tradierte Strukturen an die aktuelle Situation an.
Ja, du hast jetzt die letzten Jahre zum Ballermann geforscht, warst mehrmals da. Was würdest du denn sagen, hat dich persönlich überrascht an deiner Forschung?
Was mich überrascht hatte, ich bin wirklich mit einem ganz anderen Bild zum Ballermann gegangen und dachte irgendwie, ich habe sehr viel über Feste geforscht und war eigentlich gewohnt, dass es sehr oft eine latent aggressive Grundstruktur auf Festen gibt. War ich irgendwie gewohnt, ich gehe dahin, werde ein bisschen komisch angesehen. All das passierte beim Ballermann nicht. Es passierte, ich wurde dort irgendwie ganz herzlich aufgenommen, sowohl von den betrunkenen Feierlustigen, die irgendwie das spannend fanden, wenn ich da mit meinem Diktiergerät rumlief. Und genauso offen wurde ich irgendwie von den Leuten direkt auf Mallorca empfangen, als auch wirklich von den Markeninhabern, die sich unglaublich viel Zeit für meine Arbeit genommen haben, was ich auch nicht gewohnt war. Sonst ist eigentlich oft so, wenn ich mit meinen Forschungsfragen an ein Unternehmen herangetreten bin, wurde ich da erstmal sehr misstrauisch begutachtet, ob ich irgendwie, ja, ob ich der Marke schaden kann, ob Soziologen, wir sehen ja nun in dem Ruf, dass wir alles sehr kritisch betrachten, was ich mir auch durchaus auf die Fahne schreiben will. Und mir wurde da wirklich ganz offen, ganz, ganz vertrauensvoll entgegengetreten. Das war sicherlich für mich eine ganz, ganz überraschende Erfahrung. Und das betraf auch zum Beispiel, ich war vor 2 Wochen wieder dort und traf Jürgen Drews und Micky Krause und unterhielt mich mit ihnen über diese parareligiösen Strukturen, die irgendwie da ganz, ganz authentisch, ganz ernsthaft auch auf meine Fragen eingegangen sind.
Dein Buch ist erschienen. Wo kannst du nochmal die Fakten zu deinem Buch sagen?
Mein Buch ist erschienen im Tectum Verlag. Es heißt Ballermann, Phänomen und Marke. Kostet 19,90 Euro und ist eigentlich in jeder Buchhandlung oder bei Amazon erhältlich.
Gut, dann vielen Dank für das Interview mit dir.
Dank dir.